Wenn du unseren Podcast schon seit einer Weile hörst, dann weißt du, dass wir davon überzeugt sind, dass ein glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Leben vor allen Dingen darauf aufbaut, dass man seiner eigenen inneren Stimme folgt und authentisch lebt. Wir haben den Kurs Inner Voice, Inner Choice entwickelt, der genau darauf abzielt, dass du deine innere Stimme wieder hörst und ihr konsequent folgst. Am 1.10. beginnt der nächste Durchlauf und bis zum 30. Juni kannst du mit dem Early Bird Ticket noch 100 Euro sparen. Folge also dem Link in den Shownotes, informiere dich über den Kurs und melde dich an. Wir freuen uns auf dich. Ich würdige, dass das ein Muster ist und dass es mich weit gebracht hat. Und dann im dritten Schritt aber auch zu sagen, ich bin nicht mein Muster. Das heißt, ich laufe immer einer bestimmten Karotte hinterher, die letztendlich nie erfüllt, was ich in ihr vermute oder was ich möchte, dass durch sie erfüllt wird.
Aber haben wir das nicht alle so ein bisschen? Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. Es gibt ja so wahnsinnig viele tolle Begriffe, die wir uns alle einmal nacheinander vornehmen. Und in dieser Folge widmen wir uns den Insecure Overachievern. Und ich habe das ehrlich gesagt, ich oute mich, zum ersten Mal gehört jetzt in der Vorbereitung. Also klar können wir die Wörter irgendwie zusammensetzen, aber mir war nicht so richtig klar, dass das jetzt so ein Fachbegriff ist. Und dann habe ich mich sehr interessiert da reingearbeitet. Und liebe Ranghild, bitte für diejenigen, die uns zuhören heute, die das auch noch nicht kennen, was ist denn eigentlich ein Insecure Overachiever?
Ein Insecure Overachiever ist eine Persönlichkeit, die hochperformant ist, also sehr leistungsfähig, extrem ambitioniert und in den meisten Fällen auch mit Erfolg dafür belohnt wird. Also entweder indem sie sich besonders beliebt macht und besonders anpassungsfähig ist oder indem tatsächlich auch besondere akademische oder berufliche Erfolge erreicht werden. Aber das Interessante daran ist, dass die nicht sozusagen trotz ihrer Unsicherheit erfolgreich sind, sondern wegen ihrer Unsicherheit. Also die Leistungserbringung, die Performance, die ist ein Versuch, sich nicht selbst zu verlieren. Also eine kompensatorische Anstrengung, eine Anstrengung, die gegen die Angst vor dem Misserfolg anarbeitet.
Das heißt, weil ich Angst habe, irgendwie zu versagen oder nicht erfolgreich zu werden, gebe ich besonders viel Gas?
Total. Unbewusst, also das ist meistens gar nicht so ganz klar. Es ist, wie man so schön sagt, ein bewältigendes Selbstkonzept, ja, also ein Konzept von dir selbst, was dafür sorgt, dass du einen inneren Mangel versuchst zu bewältigen.
Das ist im Grunde ein Kompensationsmechanismus, wie Rangit gesagt hat, oder eben auch, man kann sagen, erstmal eine Lösungsstruktur für einen gewissen Selbstzweifel. Also übrigens kann das gleiche Verhalten, dieses Insecure Overachievement, also wie Rangit gerade gesagt hat, Erfolg oder eben dieses Leistung, was zu Anerkennung führt in einem logischerweise eher wirtschaftlichen Kontext, das führt eben zu hoffentlich mehr innerem Selbstwertgefühl. Aber das Selbstwertgefühl selber ist eben so insecure, dass das nicht ausreicht. Und dadurch ist es so ein bisschen, dass man quasi immer weiter aufsteigen muss, immer weiter kämpfen muss, immer weiter sich anstrengen darf.
Ich habe bei der Vorbereitung direkt an unsere Folge zum Thema Imposter-Syndrom gedacht. Wie grenzt sich das davon ab? Weil so ein bisschen ähnlich ist es, oder?
Ja, genau. Ja. Also das beschreibt nur zwei verschiedene Perspektiven. Das eine beschreibt die Persönlichkeit und das andere beschreibt eine innere Gedankenstruktur, die mit dieser Persönlichkeit in Verbindung ist. Dieses Imposter-Syndrom heißt ja, dass man innerlich das Gefühl hat, nicht den Erwartungen zu entsprechen, die andere von einem haben, qua der Leistung, die man erbringt. Und das ist hier auch so, dass du eigentlich in dem Moment, wo du etwas erreichst, gar nicht unbedingt, wie Johann gerade meinte, diese innere Referenz im Selbstwert hast, um das auf dich selbst zurückzuführen, um dich dafür verantwortlich zu machen, in dir die Stärke zu sehen, sondern vielleicht dann eher geneigt bist zu sagen, ja, ich hatte auch nur Glück oder es war leicht oder ne, so.
Also man geht davon aus, dass das ja entstanden ist durch in irgendeiner Weise einen nicht guten Bindungs- oder Verbundenheit und Bindungsstil. Also heißt das, zu den ersten Personen, mit denen man eben in Kontakt war, dass das vielleicht ein bisschen eher also ein ambivalenter Bindungsstil sich ausgebildet hat oder etwas, das eben dazu geführt hat, dass man generell eher daran zweifelt, unbewusst im Inneren eben nicht gut verbunden zu sein, nicht gut aufgestellt zu sein, eher unsicher zweifelnder zu sein. So ein bisschen muss man sich das vielleicht vorstellen wie eigentlich ein kleines, erschüttertes Kind, was nicht ganz genau weiß, wo es eigentlich hinsteuert und dafür eigentlich Guidance braucht. Und die Guidance wird dadurch im Grunde im Außen gesucht, dass man eben bestimmte Milestones oder bestimmte Projekte oder bestimmte Karriereleitern eben faktisch aufsteigen oder erklimmen oder auch abhaken kann. Und deswegen kam es auch mal dann nach der Forschung eben auch aus dem McKinsey-Bereich, wo dann eben gesagt wird, hier kann man eben ganz klar auch bestimmte Schritte gehen, die eben bestimmt auch durch Overachievement, also einen hohen Leistungsanspruch und einen hohen Erfolgsstreben, wird dann eben generiert, dass du auch dafür quasi Credit kriegst.
Das ist ja das, was dieses kompensatorische Selbst auch ausmacht, ne? Dass du deine Verletzlichkeit, die du eigentlich hast, versuchst zu bewältigen über die Leistung, die du erbringst. Also eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass vielleicht in diesen frühen Bindungen ein Gefühl von Scham oder Unzulänglichkeit aufgetaucht ist, weil man vielleicht nicht auf die Art und Weise oder auf das rechte Maß geliebt und anerkannt wurde, wie man sich das so vorgestellt hat. Und diesen Wunsch nach Liebe und Anerkennung, weil der vielleicht nicht erfüllt wurde, wurde dann in emotionaler Selbstverleugnung, alles unbewusst natürlich, in einen Leistungsanspruch übersetzt. Ja, also dass sozusagen dieser Wunsch nach Liebe dann ersetzt wurde durch das Streben nach Bewunderung für Leistung, die man erbracht hat. Also eigentlich ist das ein kompensatorisches Ich insofern, als man sich eine Rüstung für diese Verletzlichkeit aufgebaut hat. Und die Rüstung ist quasi gezimmert, gestrickt, gehämmert, ich weiß nicht, wie man es nennt, aus Leistungserbringung.
Geschmiedet.
Und was ist daran jetzt so gefährlich? Oder warum? Also, weil das funktioniert ja gut, oder? Und haben wir das, ja.
Nee, das funktioniert nicht gut, weil das Kompensatorische ja mit sich bringt, dass es nie wirklich innen erfüllt. Also im Innen bleibt ja ein leeres Gefühl, weil wenn ich mit in dem einen Schälchen Liebe sammeln wollte und das Gefühl habe, dass das Schälchen leer bleibt und stattdessen ein zweites Schälchen aufmache, was dann kompensatorisch mein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Selbstwertbestätigung füllen soll, dann findet das ja nie statt. Das heißt, ich laufe immer einer bestimmten Karotte hinterher, die letztendlich nie erfüllt, was ich in ihr vermute oder was ich möchte, dass durch sie erfüllt wird. Das heißt, so innen gibt es einen Zwiespalt. Das wird jeder Mensch, der ein Insecure Overachiever ist, wird das jetzt sofort in sich erkennen. Dieses Gefühl des Selbstzweifels, was irgendwie bleibt. Dieses Gefühl von, oh, es ist nie genug.
Aber haben wir das nicht alle so ein bisschen?
Nee, das ist schon anders dann. Also ich glaube, vielleicht kannst du es einfach nicht so in dir
ich,
nicht
ich
so fühlen.
Ich denke gerade eher, vielleicht habe ich das auch
nicht. Genau, also es gibt ich glaube, dir ist es eben nicht ganz so bewusst vielleicht und vielleicht auch nicht so ein Thema von dir, aber es hat natürlich in der
Kultur. Ich glaube schon. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, aber redet mal weiter.
Achso, du fühlst dich jetzt ertappt. Ah, dann habe ich dich gerade missverstanden. Ich dachte,
nee, ich meine, es ist nicht immer ein bisschen
so.
Unsicherheitsgefühl. Haben das nicht viele Menschen?
Doch, auf jeden Fall. Also das ist ein bestimmt gemein, aber es ist natürlich auch ein Teil der Kultur, dass das eben in Teilen auch belohnt wird, dass dieser Overachiever logischerweise immer, die Rangelt hat es ja gerade die Karotte genannt, oder das sind ja ob Boni-Systeme, ob Karriereleitern, das ist ja in dem Sinne darauf aufgebaut, dass man das logischerweise irgendwie in diesen Pfad einsteigt. Und das kann für einige auch gut funktionieren, wenn vielleicht gesichert und genau in dem Thema, dass es Freude macht und damit dann irgendwie Lebendigkeit bewirkt. Aber häufig, gerade in unserer Beratung, stellen wir logischerweise fest, dass egal wie viele Leitern erklommen wurden oder wie viele Etagen, dass es nicht zu einer Befriedigung führt, sondern immer noch zu dem Gefühl, irgendwie was fehlt eigentlich.
Und das, glaube ich, ist neben dem Antrieb, den man sich nochmal angucken kann für die Leistungserbringung, das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Der Insecure Overachiever, der kommt nirgendwo an und fühlt sich wohl und denkt, check, richtig geil, super cool, wow, ich bin mit mir zufrieden, ich bin mit dem Leben zufrieden, sondern der hat diesen ewig bleibenden inneren Antrieb aus Mangel. Und das ist dann die Frage für die Motivation. Ist es aus Freude oder ist es aus Angst, dass du Leistung erbringst? Und diese Leistungserbringung aus Angst, also der liegt immer zugrunde, dass man das Gefühl hat, überhaupt nur existenzberechtigt zu sein, wenn man eine bestimmte Art von Leistung erbringt. Und das setzt unter diesen ewig Druck, sich beweisen zu müssen. Und das quasi Selbstwertgefühl, was man sich erhofft, sucht man im Außen statt im Innen.
Okay, so langsam formt es sich zurecht. Ich bin noch nicht so ganz klar, aber was wäre denn jetzt so eine Alternative? Also ihr fühlt euch nicht angesprochen von dem Begriff, oder? Ranghild, bist du?
Nee, ist jetzt nicht so mein, also ich...
Das ist nicht dein Thema. Was bist du denn dann stattdessen? Weil du bist ja auch extrem...
Ja, genau. Ich
bin nur ein Overachiever. Bleibt einfach nur die Unsicherheit weg. Nee, aber was ist so, das habe ich noch nicht ganz klar, weil was bleibt denn dann übrig? Also du bist ja auch ein Overachiever, auf jeden Fall. Aber füllt das dann nicht immer irgendein, also hilf mir doch mal, du weißt doch, was ich meine.
Was ist die Frage?
Ob es nicht eigentlich immer etwas im
genau.
Innen erfüllt?
Genau, gibt es nicht immer irgendwas, was im Innen nicht da ist, was mit dieser extremen Leistung, also das heißt ja nicht einfach nur Achiever, sondern Overachiever, gibt es da nicht immer irgendwas, was damit gefüllt werden soll?
Bestimmt. Also ich, es gibt ja auch Leistungssuchtstrukturen, es gibt eine Befriedigung über dieses Dauergefühl der Betriebsamkeit, vielleicht ist es auch eine Ablenkung von etwas anderem, hundertprozentig,
also
aber nicht jeder.
Themen dann.
Genau, und es ist auch eine unterschiedliche Logik. Und ich finde es ganz wichtig zu unterscheiden, nicht jeder Overachiever ist automatisch insecure. Also das würde ich definitiv nicht sagen. Es gibt ja auch einen krankhaften Ehrgeiz, der vielleicht aus einem wahnsinnigen Wettbewerbsthema geboren wurde oder so. Das weiß man nicht. Bei Insecure Overachievern, und das ist das, was wir ja mit dieser Folge ansprechen wollen, weil du vielleicht mit welchen zusammenarbeitest, weil du welche führst, weil du von welchen geführt wirst oder weil du selbst ein Insecure Overachiever bist, eine Awareness dafür zu schaffen, weil das der erste Schritt ist, um überhaupt da rauszukommen. Ne? Und deshalb ist es wichtig, mal zu überprüfen, okay, sind es eigentlich Merkmale, die auf mich zutreffen? Also bist du zum Beispiel ein Mensch, der im Dauerstress ist, der immer einen erhöhten Cortisolspiegel hat, der sich immer so ein bisschen getrieben fühlt, zur Elite dazu zu gehören oder besonders beliebt zu sein, der vielleicht auch darauf ausgerichtet ist, eine bestimmte Art von Anerkennung durch Titel, durch Rollen, durch bestimmte tolle Unternehmen zu bekommen. Bist du vielleicht ein bisschen perfektionistisch und überverantwortlich veranlagt, ja? Also das sind alles so Zeichen, die dazu berechtigen, mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht eine funktional übersteuerte Anpassungsleistung erbringt tagtäglich.
Und wenn jetzt jemand sich dabei ertappt fühlt und irgendwie auch das Gefühl von Zufriedenheit und Ruhe sich nie einstellt, egal wie viele Marathons ich noch gelaufen bin und wie viel Boni ich noch abgesahnt habe, was mache ich denn dann?
Also genau, das Erste ist, mal rauszufinden, was für eine Art von Insecure Overachiever bin ich eigentlich. Es gibt ja verschiedene, also nicht jeder Insecure Overachiever ist jetzt irgendwie Partner in einer der Top-Unternehmensberatungen, sondern welche Art ist bei mir da eigentlich ausgeprägt, ja? Es gibt ja zum Beispiel auch den angepassten Insecure Overachiever. Das ist eine Persönlichkeit, die vielleicht in ihrer Kindheit gelernt hat, ein bestimmtes soziales Verhalten an den Tag legen zu müssen, um irgendwie anerkannt, beliebt, zugehörig zu sein. Und was den auszeichnet, diese Art, ist, dass es einen inneren Glaubenssatz darüber gibt, hey, wenn ich auffalle, dann riskiere ich, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Also dann riskiere ich, andere Menschen zu enttäuschen. Wenn ich in irgendeiner Form einer unabhängige eigene Meinung von der Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle, produziere, dann ist vielleicht meine Zugehörigkeit in Frage gestellt. Und das sind häufig Leute mit einer extrem hohen sozialen Intelligenz, also einer ganz hohen Anpassungsfähigkeit, einer super hohen Selbstregulationsfähigkeit. Die haben aber ganz früh gelernt, sei nicht wie du bist, sondern sei wie du gebraucht wirst. Und das ist ja eine ganz andere Message, ne? Und da geht's dann vor allen Dingen darum, diese Strategie gegen Entwertung in der Form von sozialer Anpassung, also Gleichsein, Harmonie, sich selbst zurückstellen zu entwickeln. Und dann gibt's den kontrollierten Overachiever, also insecure Overachiever. Und das ist eigentlich eine Person, die Angst hat, sich selbst zu verlieren, wenn sie nicht dauernd die Kontrolle hat. Also das sind dann eher so perfektionistische Muster, sehr stark leistungsorientiert, auch im Sinne der Zielorientierung. Also die mögen dann nicht so gern, wenn irgendwas spontan passiert und irgendwas dazwischen kommt. Die können manchmal auch sehr schlecht delegieren, weil es dann halt nicht mehr in ihrer Kontrolle liegt. Die haben extrem hohen Anspruch und das sind dann häufig auch die Leute, die hohe Positionen erreichen oder die diese Titel anstreben. Und das ist eine Kindheitserfahrung, die eher darauf zurückzuführen ist, dass sie, so wie Johann eben meinte, in so instabilen Bindungserfahrungen groß geworden sind, dass die gelernt haben, hey, ich fühle mich vor allen Dingen dann sicher, wenn ich es irgendwie selbst unter Kontrolle habe. Also wenn ich kontrolliere, was mich betrifft, weil ansonsten eben wenig Verlass war darauf, dass es Beruhigungsstrategien in sicheren Bindungen gab.
Oder auch, dass Leistung sehr stark belohnt wurde, oder?
Das gibt's auch. Das gibt's auch. Also generell kann man ja davon ausgehen, dass das ja eine Methode ist, um etwas zu erreichen. Also wenn man davon ausgeht, dass es erstmal, dass das Bedürfnis dahinter ja ist, was Gutes zu erreichen, so, und das gar nicht bewertet, dann leistet das ja auch irre viel.
Das ist eine total intelligente Überlebensstrategie.
Ja, total. Und ehrlich gesagt, für einige Unternehmenskontexte und einige Unternehmen und auch einige Führungskräfte oder Kräftinnen total angenehm natürlich, wenn da jemand ist, der wirklich immer alles bis zu 120% fertig macht. Hat natürlich auch riesige Vorteile und gerade bei den zwei letztgenannten, von den Insecure Overachievern, die Rangheld genannt hat, ist es ja auch so, dass es nicht besonders auffällt, weil wenn jemand kontrolliert ist, ist es eher für sich erstmal und auch das andere ist ja sehr angepasst. Das heißt, das kann lange sehr, sehr, sehr gut funktionieren.
Und wann kippt das? Also wann ist der Moment, wo es überhaupt nicht mehr geht?
Also ich glaube, genau wie Johann sagt, es ist einfach gesellschaftlich total begünstigt. Also das ist natürlich auch irgendwie fies, aber für viele Unternehmen total gewollt und hilfreich, wenn jemand selbst unsicher ist und deshalb überperformt.
Genau.
Ja, weil da ist natürlich leichter zu führen, so, ne?
Aber die kommen ja auch zu uns in die Beratung, ne?
Ja.
Und woran, also wann, was sind das so für Momente? Also könnt ihr da Muster erkennen, wann die meistens kommen?
Ja. Wenn die Erschöpfung zu groß ist oder wenn das Muster nicht mehr trägt.
Ja.
Also wenn, weil das sind häufig Leute, die so lange in die nächsthöhere Position kommen, eigentlich schon in einem Überforderungsgefühl, dass irgendwann die Bewältigungsressourcen und diese Anstrengungen nicht mehr ausreichen, um das zu erfüllen, was an Erwartungen in dieser Rolle an sie gestellt wird. Entweder das, also maßgeblicher Rollenkonflikt in der Führungsposition oder auch ganz entscheidend Burnout-Erfahrungen, innere Leere, Stress,
auch körperliche
nicht mehr schlafen
Themen,
können. Ja, voll. Ja. Total. Ja.
Oder dass eben irgendwann eine Lebensphase kommt, wo man dann plötzlich nochmal eben anders drauf schaut. Also nehmen wir an, irgendwie, es gibt ja so auch so Phasen, wo man dann, meinetwegen sind die Kinder aus dem Haus und man hat plötzlich eine ganz andere Perspektive oder man kommt wirklich ein bisschen näher an den gefühlten Tod ran und merkt so, wow, wofür? Also ich dachte immer, jetzt kann ich quasi irgendwie aufs Land ziehen und einfach irgendwie in der Hängematte sitzen oder irgendwie einfach nur in den Baum gucken. Aber ich merke, das geht gar nicht, es gelingt mir nicht und ich kriege auch irgendwie zunehmend Angst zum Beispiel oder wie Rangheld gesagt hat, dass diese Mechanismen, also diese Bewältigungsstrategien eben auch nicht mehr das in einem auslösen, was es vielleicht früher mal war, dann trägt vielleicht auch der kleine Bonus nicht mehr, dann trägt vielleicht die nächste Krawatte nicht mehr, dann trägt vielleicht auch nicht mehr, dass einem jemand im Office sagt, wow, das hast du ja wieder top gemacht, weil man irgendwie denkt, das wird so ein bisschen schal und das werden die Leute auch kennen. Und dann trägt es eben sprichwörtlich.
Das finde ich so spannend, weil das ja genau das Thema der kompensatorischen Leistung ist. Dass das Ziel, was du erreichst, wenn es ein Kompensationsziel war, also wenn es gegen die Angst anwirken sollte, aber eigentlich geht es dir darum, irgendwie Zugehörigkeit zu generieren, Liebe, inneres Selbstwertgefühl, dann wird ja das, was du erreichst, deine Sehnsucht nie wirklich stillen. Und in diesem Konflikt kommen dann die Menschen zu uns. Also entweder in die Beratung oder auch in unseren Online-Kurs, weil gerade dieser Kurs Inner Voice, Inner Choice, der ist ja genau dafür da, dich wieder mit dir selbst zu connecten. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, es geht nämlich erstmal im ersten Schritt darum, und das ist, was wir mit dieser Folge auch bewirken wollen, das eigene Selbstverständnis mal zu reflektieren und nicht ständig zu denken, scheiße, ich bin im Mangel und ich muss irgendwie dem perfektionistischen Anspruch der Gesellschaft genügen, sondern sich mal klar zu machen, nee, das ist in mir. Ich habe das Mangelgefühl. Ich denke die ganze Zeit, ich müsste irgendwas ausgleichen. Und was daran spannend ist, ist, die sind permanent im Stress. Also die sind immer in der Stressfunktion. Das heißt, es wird sich versucht, mit etwas zu schmücken, was das Herz im Grunde genommen nicht erfüllt.
Und das stresst auch andere Leute.
Ja, voll, ne? Genau. Und das wollte ich gerade sagen nochmal, wann kommen die zu uns? Nicht nur, wenn Burnout ist, nicht nur, wenn man eine bestimmte Position nicht mehr ausfüllen kann, sondern eben auch, wenn die Beziehungsmenschen, die einem wichtig sind, die bedeutsamen Beziehungsgegenüber im Leben, die sagen irgendwann, hey, du bist gar nicht anwesend, du bist nicht da, ich kann dich nicht mehr fühlen, wo bist du denn? Du hast keine Kraft mehr für uns, ne? Und da wird's dann natürlich dysfunktional.
Und in dem Fall ja auch, hey, du hast uns zwar immer irgendwie, was weiß ich, eben hier versorgt und was versprochen, aber wir sehen dich nicht, wir machen keine Wochenenden, wir wissen eigentlich gar nicht, wer du bist, oder du weißt eigentlich gar nicht, wer wir sind, das gibt's im Privaten. Und in Firmen merken wir natürlich auch, dass die dann mir nichts, dir nichts, plötzlich, ruckartig, kommt wie aus dem, so nach dem Motto, oh, wusste ich ja gar nicht. Dann waren die 20 Jahre da und dann hat sich plötzlich die Unternehmensorganisationskultur gegen dieses Muster eben quasi entschieden. Und dann fallen die da auch manchmal raus oder kriegen einen guten Aufhebungsvertrag, wenn sie in besser gestellten Positionen sind. Aber dann kommen die natürlich dadurch auch erst darauf, dass sie denken, oh, irgendwie kann es ja nicht nur an denen liegen, sondern irgendwas muss ja vielleicht auch in mir sein, was ich gerne verändern oder anpassen wollen würde.
Und das trifft ja jetzt auch vor allen Dingen auf diesen kontrollierten Insecure Overachiever Typus zu. Und bei dem angepasst Insecure Overachiever Typen ist es auch häufig in Beziehungen ein großes Leid, dass die ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr fühlen. Ne? Weil wenn du in der ständigen Überanpassung lebst, um das Gefühl herzustellen, die perfekte Partnerin zu sein und dann endlich belohnt zu werden, dann nimmst du dich vielleicht selbst so weit zurück, um funktional in der Beziehung zu sein, dass du dich am Ende gar nicht mehr spürst, gar nicht mehr wahrnimmst, wer du eigentlich bist. Und dann ist natürlich auch Beziehung schwierig, ne? Weil dann kommt dieses vielleicht mangelnde Selbstwertgefühl noch ein bisschen mehr zum Tragen. Und das ist fürs Gegenüber ja auch anstrengend.
Deswegen ist es zum Beispiel in den Erwachsenenberatungen auch so schön, weil dann mal dieser Raum aufgeht und nachmittags eben vielleicht auch eine Vertrauensperson oder die Partnerin der Partner oder eine nahe Beziehungsperson oder ein Freund etc. dazukommt. Und dann auch mal in einem geschützten Rahmen, das überhaupt nicht, das wird nicht dramatisch oder schlimm, sondern es führt einfach zu so einer inneren Ruhe. Da, die werden förmlich wirklich gelassen und denken so, wow, da fällt fast eine Last ab, weil das ja, das ist wirklich, das ist ja auch ein hoher Energieverlust, weil man eigentlich, wenn man kompensiert, ja nicht die Energie dahin schiebt, wo sie eigentlich hingehen sollte. Und deswegen habe ich so einen schönen Spruch gelesen, dass halt nicht die Selbstoptimierung, sondern die Selbstannahme bringt quasi die Integration. Das klingt natürlich jetzt so nett, weil das gar nicht so einfach ist. Aber das sich einfach, das ist eben auch kein Luxus. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Insecure Overachiever immer nur automatisch in, nicht auch Geld monetären Erfolgsszenarien sein müssen, sondern können auch in normalen Beschäftigungsverhältnissen ja stattfinden. Und auch gerade da wäre es nicht einfach nur nice, sondern echt schön, sich damit einmal in Verbindung und Austausch zu bringen.
Ist es auch, also kann man sagen, dass die Insecure Overachiever sich auch gerne mit anderen Betroffenen, wenn wir es so nennen können, zusammentun? Also sind die oft in einem Umfeld, wo so viele ähnliche Leute unterwegs sind und die das dann gar nicht so schnell merken? Kann man das sagen oder ist das jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung?
Das finde ich super spannend, darüber muss ich kurz nachdenken. Ist eine coole Frage. Ich glaube, dass sie sehr wahrscheinlich in Umfeldern arbeiten, in denen ihr Muster belohnt wird. Das ist ja, ne, wir ziehen an, was uns auszeichnet sozusagen. Ob sie sich jetzt gerne in die Umfelder mit Menschen begeben, die ebenso leistungsorientiert und wettbewerbsorientiert sind, würde ich nicht unbedingt behaupten, weil das natürlich den Druck auch nochmal derbe erhöht. Ne? Weil es kann ja sein, genau wie du eben Anfang meintest, ist nicht jeder irgendwie Hochleistungsträger vielleicht insecure? Nee, ist er nicht. Das heißt, du sitzt dann in einem Pool von Leuten, wo es vielleicht 2, 3 gibt, die so hammerschlau und innerlich gesichert sind, dass die einfach Bock hatten auf ein Hochleistungsumfeld, um endlich mal ein bisschen Futter zu kriegen, endlich mal irgendwie eine Herausforderung zu haben. Ja? Und dann bist du aus dem Defizit kommend, konkurrierend mit jemandem, der das aus dem reinen Spieltrieb macht. Und dann ist natürlich der Stress noch dreimal erhöht. erhöht. Ne? Ja. Und dann kommen diese Neidgefühle, dann kommen Konkurrenzgedanken und so. Insecure Overachievers werden das kennen, dass sie dann das Gefühl haben, oh Mann, ey, und dem fällt es auch noch leichter als mir.
Genau, und deswegen ist auch eine super Frage, weil das kann sein, dass die sich am Anfang in einem Ausbildungs- oder Uni-Kontext logischerweise zusammenfinden in irgendeiner Weise, weil sie
in
alle...
sowas dachte ich, ne?
Genau,
in den Business Schools.
Und dann haben sie aber, wie eben Rangit sagt, möglicherweise alle dasselbe Bild von Aufstieg, aber es sind eben nicht alles Insecure Achiever oder Overachiever, sondern eben auch sichere, gesicherte Menschen, die einfach Lust haben auf Erfolg und spielerischen Leistungsgewinn. Und wir merken das auch, dass es eben irgendwann abklingt, weil alleine von der normalen Verteilung her sind natürlich nicht alle Menschen einfach Overachiever.
Und aber ich finde es schon cool, mal die Grundgesamtheit der Overachievers insgesamt zu betrachten und sich dann zu überlegen, was sind eigentlich auch die Effekte davon, wenn du vielleicht insecure bist und dein Kollege, deine Kollegin ist vielleicht secure. Weil was zum Beispiel die Schere dann auch immer weiter auseinandergehen lassen wird, ist, dass du als insecure Overachiever vielleicht ein Erfolgserleben hast, aber keine innere Verankerung. Das heißt, es zahlt nicht positiv darauf ein, dass du denkst, Jesus, ich bin aber auch cool und ich krieg aber auch was hin, so. Und deine Kollegin, die vielleicht das gleiche Erfolgserleben hat, kann das mit einer inneren Verankerung verbinden, weil sie sich selbst vielleicht von vornherein irgendwie selbstwertstärker aufgestellt hat oder so. Nicht jetzt bewusst, ne? Das sind ja unbewusste Entwicklungen. Aber deshalb ist es, glaube ich, und dafür machen wir die Folge, im ersten Schritt, weil du ja auch fragtest, wie kommt man jetzt da raus aus dem Strudel?
Ja, das, die Brücke brauchen wir jetzt noch.
Genau, im ersten Schritt, und da waren wir ja gerade hängen geblieben, im ersten Schritt, um aus diesem Insecure Overachiever-Dasein rauszukommen, weil es eben aus Mangel geboren ist und weil es selbstschädigend ist, ist, sich des Musters im ersten Moment mal bewusst zu werden, um nicht blind aktiv Aktionismus an den Tag zu legen, sondern um sehr bewusst überhaupt erstmal zu wissen, wie steuere ich eigentlich mein Handeln? Mit was für einem Motiv? Mit was für einem Ziel? Wie geht's mir dabei innerlich? Das ist der erste Schritt.
Okay, das habe ich gemacht. Was ist der zweite?
Der zweite ist, das zu würdigen. Das fand ich so schön, was Johann vorhin gesagt hat. Aber im Grunde genommen ist es ja hoch sinnvoll gewesen für dich. Es hat ja mal einen Zweck erfüllt. Du hast ja ein kurzfristiges Pflaster bekommen für den inneren Schmerz, den du empfunden hast. Von daher geht es wirklich ganz stark darum, das zu würdigen und auch dir selbst zu danken, weil es ist jetzt gar nichts damit getan, wenn du das Muster erkennst und dir dann wieder einen drauf gibst und sagst,
okay,
oh,
also bitte nicht abwerten.
Nein.
Genau, das finde ich hier eine ganz spannende Dynamik, weil es geht hier heute gar nicht so darum, dass es einen Konklusio-Lösungsweg gibt. Jetzt müssen sie das machen, weil dann sind sie wieder produktiver, sondern genau wie Rangit sagt, ist hier echt das Schöne, alleine das mal zu spüren und zu merken, wow, dann mal durchzuatmen und sich klar zu machen, wo komme ich eigentlich her? Was hat das auch alles Tolles bewirkt? Wo bin ich vielleicht auch hingekommen? Und dann aber wirklich diesen Raum aufzumachen, zu sagen, hey, es gibt vielleicht Teile in mir, die werden noch gar nicht gelebt. Und dann
das
muss
klingt
man
so klein, aber ist ein Riesenschritt.
Riesig.
Ja, riesig. Ja. Und vor allen Dingen von sich selbst. Und das wäre dann für mich innerlich so der dritte Schritt, zu sagen, okay, ich habe erkannt, wie ich bin. Ich würdige, dass das ein Muster ist und dass es mich weit gebracht hat. Und dann im dritten Schritt aber auch zu sagen, ich bin nicht mein Muster. Das ist eine Verhaltensweise.
Ich habe ein Muster, ne?
Ich habe ein Muster, genau. Ich habe mir das angeeignet. Das ist eine Art des Verhaltens, des Vorgehens, der Einstellung, die ich aber auch wieder bisschen zurückschrauben kann und für die ich auch ein neues Muster lernen kann. Das ist total wichtig, sich einmal klar zu machen. Das ist nicht, dass ich das bin. Das ist, dass ich ein bestimmtes Muster bediene, nutze, an den Tag lege.
Und das dann zum Beispiel auch freudig wieder begrüßen. Das finde ich immer auch in den Beratungen total schön. Oder wenn danach nochmal Nachcoachings oder eben so Katamnese-Gespräche, also wie hat sich die Beratung quasi im Alltag eigentlich manifestiert und gezeigt? Also wie findet dann eigentlich die Veränderung im Prozess statt? Finde ich dann irgendwie schön zu sehen, dass man dann sich auch ertappen darf, wenn man eine andere Weiterbildung oder irgendwas nochmal anfängt und dann wieder merkt, ich will der beste Koch werden oder ich will dies oder jenes. Dann kann man das ja auch freuen. Mit Humor begrüßen und sagen, ah, guck mal, da ist die Struktur wieder.
Und mir ist natürlich klar, dass das jetzt nicht so rezeptartig funktioniert und wir jetzt Schritt 1, 2, 3 machen und dann plötzlich ein Secure Overachiever oder wie heißt das dann werden. Aber ich glaube, das hilft trotzdem, wenn wir so ein bisschen wissen, okay, also nach der Selbstannahme, wie gehe ich denn dann in so einem Prozess weiter vor?
es ist schwer, sofort zu sagen, hey, okay, dann will ich jetzt diese Position nicht mehr oder dann gehe ich jetzt in ein anderes Unternehmen. Und das finde ich insofern wichtig, als es ja viele Tipps gibt, die dann sagen, mach ein Sabbatical, ruh dich erstmal aus und so. Aber wenn das mein Selbstwertkonzept war oder mein Identitätskonzept, ja, ob es nun kompensatorisch ist oder nicht, es hat ja getragen. Deshalb würde ich davon ganz stark abraten, das sofort alles aus dem Leben zu entfernen, zumindest solange man jetzt noch nicht im Burnout und in der krassen Krise ist. Ne? Wenn man das jetzt hört und merkt, boah, irgendwie, das resoniert ganz schön doll in mir, ich merke, das bin ich, dass man sich dann nicht nur den Leistungskontext vornimmt, sondern dass man erstmal eine Art Gegengewicht schafft. Also dass man, und das ist dann jetzt eben der vierte Schritt, neue Erfahrungen sammelt, die nicht unbedingt nur im Leistungskontext angesiedelt sind, sondern neue Erfahrungen da, wo man sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlt. Also da, wo man schon eine Alternative hat, schon Standbein hat, dann mal Grenzen zu setzen in einer Beziehung und zu sagen, ich gehe heute nicht mit euch feiern, ich möchte mich ausruhen. Oder Bedürfnisse zu spüren und zu äußern. Also das, was ursprünglich eigentlich gelebt werden wollte, nämlich die eigene Verletzlichkeit zu besprechen, in den Fokus zu nehmen, Bedürfnisse zu formulieren, Wünsche zu formulieren, das Leben darauf auszurichten, dass man sich schützt, dass man sich nähert, dass man sich unterstützt und da wirklich mal zu überlegen, okay, was kann ich denn eigentlich Schönes für mich tun? Und das muss noch nicht im Arbeitskontext. Ja, eben, es ist eine schwere Übung, aber es geht jetzt im vierten Schritt eben darum, erstmal den Fokus so ein bisschen zu verschieben, weil wenn Leistung das Problem, aber auch die Lösung war, dann kannst du nicht das einfach wegnehmen. Das ist wie Boden unter den Füßen wegreißen. Das geht nicht.
Also wir stellen was daneben.
Wir müssen erstmal gucken, dass wir eine andere Säule finden, ein anderes Standbein, eine Alternative. Und das können ganz kleine Sachen sein, weil es nämlich gar nicht unbedingt um die Ergebnisse geht. Und das ist genau, was Johann gerade meinte. Es geht ja jetzt darum, in einem anderen Bereich irgendwie hochleistungsfähig zu werden. Sondern dann erstmal zu gucken, okay, wie können so kleine Erfahrungen aussehen, wo nicht die Ergebnisse relevant sind, sondern wo relevant ist, dass ich überhaupt mir mal innerlich erlaube, was anderes zu denken, was anderes zu fühlen, was anderes zu formulieren.
Ja.
Also auch mal zu sagen, ich kann heute nicht. Ich schaff's nicht. Ich brauche eine Pause. So.
Es könnte ja sogar so weitreichend sein, dass das im Grunde eine Kompensation war, eben die Sehnsucht nach Liebe, ja, zu bekommen, auf welche Art auch immer. Und dann ist das natürlich ein toller Weg im Sinne des Leistungsversprechen unserer Gesellschaft, aber kein besonders schöner Weg, um sich selber wirklich liebevoll zu begegnen. Und dann bräuchte es dafür natürlich eine andere Art.
Und diese neuen Erfahrungen, neue Grenzen, neue Bedürfnisse, oder was heißt neue Bedürfnisse, alte Bedürfnisse neu formulieren, das sind im Grunde genommen eben Akte, die darauf ausgerichtet ist, den Selbstwert zu stärken. Und das finde ich so wichtig bei dieser Art des Musters, dass es eben nicht mehr darum geht, irgendwas im Außen zu stärken, weil das hat man ja schon die ganze Zeit gemacht, sondern im Innen etwas dagegen zu setzen, was dann überhaupt ermöglicht zu sagen, das ist für mich, das ist nicht für mich. Das heißt, alle möglichen Akte der Selbstfürsorge, der Selbstliebe, was auch immer das für die entsprechende Person ist. Wir haben ja auch eine ganz tolle Folge zu Selbstwert und Selbstwertaufbau gemacht. Dazu haben wir übrigens auch eine super coole Masterclass, die dieses Thema so schön in den Vordergrund stellt, wie man sich überhaupt mal systematisch um seinen eigenen Selbstwert kümmern kann, ganz cool. Liebevoll. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache für
erster Schritt, neue Erfahrungen.
Nee, wirklich, für neue Erfahrungen sammeln, um sich überhaupt mal anders zu erleben. Und darum geht es, sich anders zu erleben. Und dann ist der letzte Schritt die Integration. Aber das Wichtigste ist eben wirklich Bewusstmachung, das innerlich zu trennen, zu sagen, okay, ich bin das nicht, sondern das ist ein Muster, dann sich erlauben, eben neue Erfahrungen zu machen, um schließlich eine Integration vorzunehmen. Also auch dann, was bedeutet Integration, hört sich ja auch so theoretisch an, dann die neuen Erkenntnisse wirklich auch in das bisher gelebte Leben zu integrieren und eben zu sagen, hey, vielleicht muss ich nicht eine 95-Stunden-Woche schrubben, sondern vielleicht gibt's für mich eine Alternative, ja. Wenn ich dieses Wahnsinns-Leistungsbild ein bisschen loslassen kann, weil ich verstanden habe, wie sich das in mir entwickelt hat, vielleicht kann ich dann etwas wählen, was mir schlichtweg besser tut, egal wie es nach außen aussieht.
Und das ist, wie gesagt, kein Plan, den man jetzt mal so durchzieht. Jeder darf dafür auch Coaching oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber klar, man kann ja erstmal oder ihr könnt erstmal starten und euch ein bisschen selber damit beschäftigen. Ranghild, brennt dir noch irgendwas auf den Lippen? Möchtest du noch ein Schlusswort loswerden? Übrigens heißt der Begriff dann Secure Striver.
Ja.
Lese ich hier gerade in meinen Unterlagen. Also das ist das Endziel.
Ja, weil Strive heißt eben etwas auf dem Weg zu sein, ne? Und ja, weniger das Ergebnis in den Vordergrund zu stellen. Ich finde toll, was du gerade gesagt hast. Niemand soll mit unseren Podcast-Folgen das Gefühl haben, oh Gott, warte, jetzt habe ich hier eine halbe, dreiviertel Stunde den Podcast gehört, jetzt muss doch irgendwie geschnallt und verstanden und sofort umgesetzt haben. Es geht uns darum, Impulse zu setzen, die vielleicht zu einem inneren Perspektivwechsel führen. Und was ich von dieser Folge für jeden, der oder die denkt, ein Insecure Overachiever zu sein, gerne mitgeben möchte, ist, hey, lass das doch mal nachsacken sozusagen und mach dir Gedanken darüber, wie ist eigentlich dein Selbstverständnis und wie wäre es schön, in Zukunft auch noch ein bisschen mehr innere Freude und innere Leichtigkeit zu entwickeln. Und dann lass es einfach mal wirken, weil das Seelische schon sehr, sehr, sehr schlau ist und das Unbewusste wahrscheinlich dann, wenn man diesen inneren Auftrag erteilt, auch in den nächsten Tagen und Wochen sicher wichtige Impulse geben wird, wie das dann erlöst werden kann.
Und wenn das für euch klappt, dann freuen wir uns natürlich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und eure Fragen stellt und vielleicht auch mal berichtet, was das so lostritt. Dann wissen wir, wovon ihr mehr wollt und was wir weniger machen sollen. Oder wir wollen auf jeden Fall mit euch in Austausch gehen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.